Ja Gott, und so wollen wir dir Danke sagen. Wir wollen dir Danke sagen, dass du der bist, der es über unseren Herzen regnen lässt. Und wir brauchen deinen Regen, wir brauchen deinen Segen, wir brauchen deine Herrlichkeit tief in unserem Herz. Und ich sage dir Danke dafür, dass du mit uns bist und dass du eine Quelle bist in unserem Herz von Inspiration, wo wir immer wieder dürfen gespissen und ernährt werden. Danke dir vielmals. Amen. Ja, danke euch viel mal, Band. Mega cool. Und gerade das letzte Lied, Lady Train, das passt übrigens noch recht gut zu meiner Predigt. Ich merke es dann, wenn wir beim Punkt 2 angekommen sind. Ich nehme euch mit und teile euch heute ein paar Gedanken über Lernprozess. Mein Name ist Roger, wie es der Roger schon gesagt hat. Heute ist es wirklich einfach. Eine einfache Runde. Ich bin der Jugendpastor von dieser Kirche und nehme euch sehr gerne mit. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, ich nutze die Sommerzeit. Sommerzeit ist oftmals ein bisschen eine ruhigere Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so im Einkaufsladen bin, dann habe ich das Gefühl, die Leute sind ein bisschen entspannter drauf. Aber man hetzt nicht so umeinander. Oder wenn man auf der Straße ist mit dem Auto oder mit dem Velo, da habe ich das Gefühl, die Leute sind einfach ein bisschen lockerer drauf. Plötzlich wird man wieder reingewunken von jemandem, aber hat gar nicht Vortritt. Und ist dann gerade ein bisschen perplex, weil man überrascht ist. Vielleicht ist dir das auch aufgefallen, vielleicht auch nicht, vielleicht ziehen wir einfach durch. Aber ich nutze so ein bisschen die Zeit, um das Thema zu setzen, Lernprozess. Weil ich die Überzeugung habe, wenn man eher eine ruhigere Zeit hat, hat man eine bessere Möglichkeit, über Sachen nachzudenken und über Sachen zu reflektieren. Es geht also nicht um meine Lernprozesse, sondern es geht um Lernprozesse, die wir allgemein machen dürfen. Zum Einstieg würde ich gerne ein, zwei Sachen über unseren neugeborenen Sohn euch weitergeben. Er ist jetzt 3 Wochen und 3 Tage alt. Leider hat es nicht gelangt für eine Live-Vorführung. Tut mir leid. Aber ich sehe es auf der Projektion. Wirklich einfach ein Schnügel. He? Gut, man sagt ja immer, die Eltern finden das eigene Kind immer wunderschön. Vielleicht ist es ja nicht so. Aber für mich ein riesen Schnügel. Also ein kleines, grosses Wunder. Und so ein Baby, das ist ja plus minus 40 Wochen befindet sich das im Bauch der Mutter. Und dort hat es eigentlich nicht schlecht im Bauch von Mami. Ich würde sogar sagen, es ist nicht Vollpension, die ein Baby hat, sondern es ist all-inklusive, die das Baby hat. Oder? Also eine direkte Versorgung über die Nabelschnur. Also viel schneller kommt das Essen nicht im Bauch wie über die Nabelschnur. Und das Baby wird perfekt ernährt. 24 Stunden am Tag. Das kann man, wenn man gerade älter geworden ist, leider nicht abdecken. Es ist so eher schon ein bisschen stressig. Aber im Bauch ist es gut, oder? 24 Stunden am Tag kommt das Baby, Nährstoff, Mineralien, alles kommt über, was es braucht. Dann hat das Baby immer die perfekte Temperatur. Immer so ein bisschen im Bauch von Mami ist die perfekte Temperatur. Und als drittes, und das finde ich das Beste, das Baby hat eigentlich 40 Wochen eine Wellnesszeit. Es bädelt im Fruchtwasser. Das Fruchtwasser hat immer die genau richtige Temperatur. Also so eine gute Umgebung, dass es so ein kleines Ding gut anwachsen kann, dass alle Organe sich bilden, alle Körperteile, bis es dann nachher parat ist für die Geburt. Und dann passiert etwas Gemeins. Plötzlich wird das Wellnesswasser abgeladen und das Fruchtwasser ist weg. Dann wird es schon mal ein bisschen ungemütlicher im Bauch. Es ist auch eher ein bisschen eng. Und wenn dann das Baby auf der Welt ist, ich tue jetzt hier ein bisschen abkürzen, dann. Ja. Und dann ist das Baby auf der Welt und dann ist es eigentlich schon ein bisschen gemein. Dann kommt man mit dieser Schere und cuttet die Nabelschnur einfach durch. Und die Nabelschnur, man muss sich das mal vorstellen, über die Nabelschnur ist das Baby das ganze Leben lang versorgt worden. Die ganze Versorgung wird einfach in einem Schnitt durchgeschnitten. Gut, ich habe zwei Schnitte gebraucht, aber es macht nicht wirklich einen Unterschied. Und dann plötzlich muss das Baby anfangen zu schnaufen. Es muss lernen zu trinken. Es muss lernen, sich beruhigen, einschlafen. Ganz viele Sachen muss das Baby am Anfang lernen. Also geht das Baby durch extrem viele Lernprozesse. Die sind sehr, sehr wichtig und sind vor allem überlebensnotwendig für so ein kleines. Und jetzt ist es so, dass nicht nur kleine Babys ganz viele Lernprozesse machen, sondern die etwas grösseren Babys, also wir, haben auch ganz viele Lernprozesse. Immer wieder in unserem Leben stehen wir an Sachen, die wir wieder lernen müssen. Schon noch streng eigentlich. Und dann gibt es Sachen, die sind cool zum Lernen, die sind einfach zum Lernen und das macht einem Freude. Und dann gibt es aber auch die andere Kategorie. Sachen, die schwierig sind zum Lernen, Sachen, die dich herausfordern, Situationen, die dich an deine Grenzen bringen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr auch schon mal eine Situation gehabt, die euch über eure Grenzen gebracht hat. Und das Gefühl habt, das reißt jetzt den letzten Nerv auch noch aus. Also Lernprozesse sind relativ vielschichtig, aber es ist wichtig, dass man immer wieder sich drin hineingibt und dass man da nicht aufgibt. Ich möchte euch noch eine kleine Situation von uns zu Hause schildern. Ein Lernprozess, wo ich so ein bisschen am durchmachen bin und hat ein bisschen mit Geduld zu tun. Es ist so, dass die Predigt ist anders entstanden wie die anderen. Normalerweise bin ich es mir gewöhnt, ich gucke an und schreibe Predigt. Und vielleicht machen wir am anderen Tag noch weiter und dann ist sie fertig. Die ist definitiv anders gewesen, da meine Frau noch ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit der Blase, es ist noch ein Infekt gekommen, hat sie einen Katheter bis heute. Und ist ein bisschen an den Katheter gebunden und hat aber auch ein Neugeborenes. Und das ist ein bisschen schwierig zum Handeln. Darum habe ich aber das Privileg gehabt, ich konnte viel Homeoffice machen und habe immer von zu Hause aus arbeiten. Und dann habe ich aber so Zeitfenster gehabt, so von 1 bis 2 Stunden, wo ich arbeiten konnte. Und immer wieder ist es vorgekommen, dass aber irgendwie das Baby sich nicht beruhigen wollte. Und einfach selbst die Abschnitte, die ich hatte, sind mir oftmals noch genommen worden. Und so ist die Predigt über viele verschiedene Teile entstanden. Aber ich darf euch freuen, weil es ist ein bisschen ein Lernprozess gewesen, halt auch für mich, die Predigt so zu schreiben. Und auch sonst, wenn man so ein kleines Baby hat, man braucht einfach Geduld. Und ich habe immer gemeint, ich bin ein geduldiger Mensch. Bis ich dann so ein bisschen gemerkt habe, irgendwie hat meine Geduld gleich auch Grenzen. Meine Frau hat irgendwie mehr Geduld, ich weiß auch nicht. Aber es freut mich für sie. Und es war wirklich eine Herausforderung. Und ich habe gemerkt, wow, das darf ich lernen. Und das ist jetzt auch so ein Prozess. Und es ist gut, dass der Prozess ist. Und habe immer wieder Prioritäten halt so setzen, wie man halt Prioritäten setzt. Genau. Und jetzt möchte ich euch aber auch noch ein bisschen mit auf den Weg nehmen. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich weiss nicht, wo ihr euch befindet, an welchem Ort, in welchem Stadion, welchen Prozess, das ihr gerade am Durchlaufen seid. Ich habe noch 2 Fragen für den Start. Die erste Frage ist, hast du gern Veränderungsprozesse oder hast du gern Lernprozesse? Die das gern haben, sollen doch mal so mit der Hand das Zeichen geben und die nach oben strecken. Ja, genau. Kommt auf an, Willi. Doch ein Drittel, hä? Genau, es gibt ja die Guten und dann gibt es ein bisschen die Herausfordernden. Genau. Und jetzt dürft ihr euch mal überlegen, was ist das, was ihr gerade am Lernen seid? Was ist das, was euch herausfordert? Es könnte auch eine fröhliche Sache sein. Also es muss nicht immer nur negativ sein, es darf auch wirklich positiv sein. Was ist so das, was bei euch ansteht und wo ihr merkt, das ist das, da bin ich jetzt am Lernen, da bin ich jetzt am Loslassen, da bin ich jetzt das irgendwie am Versuchen, bewegen, auch von Gott, um einen Schritt weiterkommen. Nehmt nur etwas, das reicht nämlich vorig. Und dürft euch da mal Gedanken dazu machen. Für mich ist eine Geschichte in der Bibel einfach sensationell, wenn es um das Thema Lernprozess geht. Weil die Menschen, die haben extrem viel dürfen, schrägstrich müssen lernen. Und das ist die Geschichte vom Volk in der Wüste. Vom Volk Israel, das ganze 40 Jahre in der Wüste waren. Und eigentlich haben sie nichts anderes gemacht als gelernt. Und Gott hat ihnen Sachen beigebracht. Und sie haben gelernt und sie haben ganz viele Fehler gemacht. Und Gott hat dabei unglaubliche Geduld gehabt. Und ist immer dran geblieben. Und ich sehe da recht viele Parallelen auch in unserem Leben, dass auch wir immer wieder Fehler machen. Gott ist aber gnädig und bleibt einfach dran mit uns. Und er wird uns eine Lektion nach dem anderen beibringen. Ein bisschen so, wie das Volk Israel das gehabt hat. Ich habe mir auch noch einen Gedankengang gemacht zum Thema, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich dort gewesen wäre? Macht den Gedanken einmal. Stellt euch vor, ich würde jetzt so ein bisschen nächste Woche Richtung Wüste gehen. Ich bin so ein bisschen für 40 Jahre dort. Gott ist aber auch dort. Er hat gesagt, ich soll das machen. Und er wird euch ganz viele Sachen beibringen. Er wird euch parat machen für das, was nachher ansteht. Und darum macht euch doch auf. Und ich habe gemerkt, eine rechte Challenge. Und wenn das jetzt irgendwie ein Monat wäre, dann wäre es noch etwas anderes. Aber 40 Jahre. Man kann ja mal das Alter nehmen, das man hat, und 40 Jahre dazu zählen. Je nachdem, ja, kommt man da auf eine Zahl. Also extrem lang. Und natürlich, es ist nicht eins zu eins die gleiche Situation. Wir sind nicht in Gefangenschaft und werden von einem anderen Volk unterdrückt. Obwohl wir auch Gefangenschaften bei uns, so unterschiedlich ist es dann gleich wieder nicht. Und ich glaube auch, wir müssen nicht in die Wüste gehen, sondern wir können das auch hier in der Schweiz lernen. Weil auch wir haben ganz viele Lektionen, die Gott uns möchte beibringen möchte, die wir lernen dürfen, damit wir vorbereitet werden auf das, was dann nachher wird kommen. Ich habe den 4. Mose in einem Stück durchgelesen und habe mich für 3 Bibelstellen entschieden, wo wir jetzt genauer werden anschauen werden, sind Prinzipien, wie das Gott das Volk Israel gelehrt hat. Und das kann man in die heutige Zeit übertragen und auch wir können von dieser Lehre profitieren und diese Prinzipien wieder auf die heutige Zeit auch anwenden. Ein Lernprozess könnte man theologisch auch mit Heiligung gleichsetzen. Und Heiligung ist der Prozess oder der Weg, den man macht, dass man Jesus immer ähnlicher wird. Um das geht es, dass wir zu geistlicher Mündigkeit erlangen. Also man lernt nicht einfach für nichts oder in keine Richtung, damit man in keine Richtung kommen kann, sondern man lernt, dass man immer ähnlicher wird wie Jesus. Damit man das Wesen immer mehr leben dürfen und sein. Also, wir gehen zu der ersten Bibelstelle. Die befindet sich im 4. Mose Kapitel 9, Vers 16. Ihr dürft das gerne selber aufschlagen und in eurer Übersetzung lesen. Ich habe neue evangelistische Übersetzung gewählt. Bevor ich es lese, noch 1-2 Sätze, damit man ein bisschen weiss, wo man sich befindet. Das Volk in der Wüste ist erst gerade in der Wüste angekommen und sie haben angefangen und fertig bauen, die Stiftshütte. Und zum ersten Mal ist die Herrlichkeit von Gott hat Einzug genommen in die Stiftshütte. Extrem spannend. Zum ersten Mal hat Gott unter einem Volk gewohnt. Historisch. Und nicht nur Gott hat unter seinem Volk gewohnt, sondern die Herrlichkeit war dort drin, in diesem portablen Zelt. Und gleichzeitig hat es oben drauf von dem Zelt eine Wolke gehabt, am Tag. Und in der Nacht eine Feuersäule. Ich lese euch jetzt die Verse los. Vor. So war es ständig. Tagsüber stand die Wolke über der Wohnung, nachts war es der Feuerschein. Immer wenn die Wolke sich vom Zelt erhob, brachen die Israeliten auf. Und dort, wo die Wolke sich niederließ, lagerten sie. Nach dem Befehl Jahwes brachen die Israeliten auf, und nach seinem Befehl schlugen sie ihr Lager auf. Sie blieben immer so lange, wie die Wolke auf dem Zelt ruhte. Relativ eine simple Geschichte. Gott führt sein Volk durch eine Wolke und in der Nacht eine Feuersäule. Extrem einfach. Man sieht es, man geht dorthin. Gleichzeitig zwar einfach, aber je nachdem auch noch mühsam. Stellt euch mal vor, das Volk Israel, das sind nicht 100 Leute gewesen. Aufgrund von Zählungen, die sie gemacht haben am Anfang und am Schluss der Wüste, wenn man das aufrechnet und noch Frauen und Kinder dazu nimmt, kommt man auf 3 Millionen etwa. Das ist recht ein grosses Volk. Mit 3 Millionen kann man noch nicht viel anfangen. Vielleicht als Vergleich, die Schweiz hat jetzt 9 Millionen Einwohner. Also fast ein Drittel von der Schweiz ist in dieser, also von der Bevölkerung von der Schweiz, ist in dieser Wüste umeinander gezogen. Also eine riesige Truppe. Und die Riesen, das Riesenvolk, das schaut, alle schauen auf das Zelt und die Wolken und die Feuersäule. Und plötzlich verschiebt sich die Wolke und das heisst, sie müssen alles zusammenpacken. Du fängst an, deine Küche zusammenpacken, dein Mädchen zusammenrollen, du nimmst dein Zelt, brichst es ab, nimmst deine Tiere und ziehst in die Richtung. Dann bleibt die Wolke stehen. Dann baust du alles wieder auf. Und je nachdem, am nächsten Tag geht die Wolke wieder auf und zieht wieder weiter. Also, weißt du, wie mühsam ist das? Nachher musst du alles wieder, dann hast du vielleicht einmal kochen können, nachher musst du alles wieder zusammenräumen und dann geht es wieder weiter. Oder du bist schon eine lange Zeit an einem Ort und du merkst, also, jetzt habe ich es gesehen, ich will weitergehen. Und gleich sagt Gott, nein, jetzt bleiben wir noch da. Also, ihr merkt, so einfach wie das ist, so kann es eben doch auch herausfordernd und schwierig werden, weil es geht nicht nach dir, es geht nicht nach deinem Willen. Und das ist der erste Punkt, den ich so ein bisschen herausstellen will. Die Einfachheit von Gottes Reden. Manchmal kann es wirklich extrem einfach sein. Es kann manchmal ein Gefühl sein, wo du merkst, an diese Person möchte ich jetzt einladen. Oder jetzt möchte ich mir Zeit nehmen für diesen Menschen und ihn fragen, wie geht es dir? Und will ihm richtig zuhören. Und andere Sachen sind oftmals so einfache Impulse, wo man merkt, die kommen aus dem Herz. Und beim Volk Israel haben alle geschaut, was macht die Wolke, was macht die Feuersäule. Und Gott hat in dem Zelt gewohnt. Heute wohnt Gott in unserem Herz. Und er hat da Wohnung bezogen. Das heisst, wenn Gedanken oder Gefühle, Emotionen aus dem Herz kommen, dann kann es wirklich sein, dass Gott durch unser Herz zu uns redet. Und dann macht es Sinn, dass man auf das hört und das auch macht. Aber das kann herausfordernd sein. Plötzlich muss man Leute ansprechen, die man gar nicht kennt. Oder die man zwar kennt, aber man will gar nicht mit denen reden. Und gleich hat man so ein inneres Gespür, das ist jetzt dran. Ich hatte letzte Woche so eine Geschichte. Ich war in einem Gespräch mit einer Person und habe gemerkt, da kommt die Frage auf in mir und ich muss sie dieser Person stellen. Ich habe gewusst, es ist eine direkte Frage. Die Frage die braucht eine lange Antwort und ich wünsche ihm viel Spass. Aber ich habe gemerkt, Gott will das von mir, dass ich die Frage stelle. Ich habe sie gestellt und nachher ist über eine halbe Stunde ein Lebenszeugnis gekommen über Tiefpunkte von seinem Leben, wo er gesagt hat, aber weisst, Gott ist da und Gott ist Gott. Und mich hat das so aufgestellt und mich hat das so berührt, dass ich nachher sagen musste, zum Glück habe ich auf die Stimme gelassen und habe die Frage gestellt. Am nächsten Tag bin ich in der Pfimi Uste und Manu hat sensationell predigt und er hat genau Theorie zu dem Lebenszeugnis, das ich einen Tag vorher gehört habe, hat er einfach auf dem Silbertablett präsentiert. Und einmal mehr musste ich sagen, so cool, wie es ist, mit Gott unterwegs zu sein und wie er einem Sachen beibringt und lehrt. Und darum habe ich die Frage so vom ersten Punkt, wo das zusammenfasst, was soll ich heute tun? Relativ einfache Frage. Gott, was willst du, was ich heute tue? Die Frage kann man auch vor dem Gottesdienst stellen. Gott, was willst du, dass ich da tue im Gottesdienst? Vielleicht mit welcher Person soll ich reden? Was ist dein Wille? Aber die Frage kann man nicht nur am Sonntag anwenden, die kann man jeden Tag anwenden, zu jedem Zeitpunkt. Gott, was willst du von mir? Was darf ich für dich tun? Was ist jetzt dran? Und dann darf man einfach aufs Herz lernen, hören. Und das ist so eine wichtige Lektion. Ich glaube auch, wenn man zwar Impulse bekommt, aber die so ein bisschen auf die Seite schiebt, aus welchen Gründen auch immer, und ich kenne die Momente, wo man sich sagt, nein, das ist jetzt too much. Ich habe jetzt keine Zeit, der Zug fährt jetzt, denn ich kann jetzt nicht zu dieser Person gehen. tut mir jetzt halt leid. Mir ist eine Geschichte in den Sinn gekommen, wie wenn einen guten Freund hast und der flüstert dir immer wieder weise Tipps ins Ohr. Aber der schlaue Freund merkt irgendwann, der lässt gar nie. Dann ist seine Reaktion, dass er irgendwann aufhört, Sachen einflüstern. Und ich glaube, so ähnlich kann es eben auch mit Gott funktionieren. Aber wenn man sich fokussiert auf das, dann kann eine Führung entstehen, wie das es im Volk Israel war. Relativ klar und einfach. Und gleichzeitig herausfordernd. Wir gehen zum zweiten Punkt. Wenn man den 4. Mose durchliest, dann fällt einem etwas extrem auf. Immer wieder heisst es, Volk hat gemotzt. Das Volk hat gemurret. Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt. Sie waren nicht zufrieden gewesen. Und Gott hat aber immer wieder Gnade gehabt. So kommt es mir manchmal in meinem Leben auch vor. Ich bin nicht immer zufrieden. Es ist nicht alles immer gut und richtig. Aber Gott ist immer gnädig. Und ich habe ein Beispiel rausgenommen aus dem Kapitel 11, wo es heisst, das Volk lag Jahwe mit schweren Klagen in den Ohren. Und wenn das Volk steht, dann könnt ihr euch wieder die 3 Millionen Menschen vorstellen. Also es ist eine richtige Revolution, wenn es heisst, sie sind nicht zufrieden gewesen. Im Vers 4 geht es weiter und wird gesagt, warum sie so sind. Doch das hergelaufene Gesindel oder Volk unter ihnen wurde gierig. Aber auch die Israeliten fingen wieder an zu jammern und sagten, wer gibt uns Fleisch zu essen? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst bekamen, an die Gurken und Melonen, den Porree, das ist Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Uns ist jetzt der Appetit vergangen, denn nichts von all dem ist da. Hier sehen wir immer nur das Manna. Ehrlich gesagt, ich verstehe die Menschen. Wenn ich in der Wüste wäre und immer einfach das Manna hätte, das Brotartige, irgendwann hätte ich auch gerne Abwechslung. Schon relativ schnell sogar. Vers 7, das Manna war wie Koriandersamen und so aus wie Bedalochharz. Das ist ein duftendes Edelharz. Und dann im Vers 31 kommt aber die Reaktion von Gott. Nun brach ein Wind los, von Jahwe geschickt. Er trieb Wachteln vom Meer heran und ließ sie ins Lager einfallen. Sie flatterten in einem Umkreis von ungefähr 30 Kilometern. Also recht ein grosser Umkreis. Wenn man sich wieder die 3 Millionen Menschen vorstellt, geht es eigentlich noch. Und in einer Höhe von etwa 1 Meter über dem Boden. Das kann man sich auch gut bildlich vorstellen. Dann leitet Gott einen Schwarm Wachteln, so richtig Lager von dem Wüstenvolk. Und das muss ja ein riesen Schwarm sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ein Wachteln wird nicht lange für mich. Sondern es sind ja so kleine Vögel, da braucht es vielleicht mehrere. Und das muss man ja auf 3 Millionen Menschen aufrechnen. Also, was das für ein Schwarm war, von Wachteln, die umeinander geflogen sind und dann immer nur 1 Meter über den Boden. Ich glaube, sie können schon höher fliegen, eigentlich. Aber ist eigentlich noch nicht von Gott, dass es nicht so schwer ist? Oder nicht? Können Wachteln nicht höher fliegen? Okay. Nur kurz. Okay. Gut, dann hat Gott schon von Anfang an die so gemacht. Auch gut. Und man muss sich das mal vorstellen, in welcher Dimension die Versorgung von Gott ist. Das ist einfach ein Level weit über unserer Denkvorstellung. Und Gott hat mit dem wollen dem Volk sagen, ich versorge euch. Ich versorge euch auch mit dem, was ihr wünscht. Ich bin für euch da und ich versorge euch. Und so hat es Gott 40 Jahre lang gemacht in der Wüste. Und in der Wüste gibt es relativ wenig Sachen, die du kannst essen oder trinken. Also du bist angewiesen gewesen, du bist abhängig gewesen von dem Gott, dass er dich versorgt. Und das hat er gemacht. Und Gott ist auch heute noch unser Versorger. Und ich will noch ein anderes Feld auftun. Im Johannes 4, Vers 14 verspricht uns Gott nämlich noch mehr. Nicht nur die physische Versorgung, sondern auch die seelische, die geistige Versorgung. Was heisst, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Da ist die Rede von der Quelle, eine Quelle, die in uns ist. Und Gott ist ja auch in uns. Also Gott ist die Quelle. Und Gott möchte uns versorgen mit all dem, was wir brauchen. Er will uns versorgen mit der Liebe, die wir brauchen. Er will uns versorgen mit der Annahme, die wir brauchen. Und er will uns das geben, was wir benötigen. Und er sagt auch noch mehr. Er sagt, er will dich als Kind haben. Er will einfach ein Rundum-Paket. Er will dich versorgen mit all dem, was du brauchst. Und vorne, wo wir das Lied gesungen haben, Let It Rain, hat es mich eben an diesen Punkt erinnert. Gott lässt es regnen über dein Leben. Gott gibt dir das, was du brauchst. Das Lebenswasser, das du in deinem Leben brauchst. Er gibt dir die Erholung, die du brauchst. Er gibt dir die Annahme, die du brauchst, die Liebe. Alles kommt schlussendlich von Gott. Aber man muss halt trinken. Man muss sich dem aussetzen. Und ein Gottesdienst ist für mich immer wieder ein wunderbarer Moment, wo ich in das hineinkomme, wo ich einfach sein kann und wo ich auftanken kann. Und wo ich das Lebenswasser kann zu mir nehmen und wo ich merke, Gott versorgt mich. Aber nicht nur im Gottesdienst, das kann man auch sonst machen. An jedem Ort, weil Gott kann immer überall sein. An jedem Ort, wo man ist, kann man auftanken und von dem profitieren, was Gott für uns verheißen hat. Auf der anderen Seite kann die Welt eben dich auch versorgen. Die Welt hat auch einiges zu bieten. Ablenkung. Die Welt kann dir auch versuchen, Liebe zu geben, versuchen, Annahme zu geben. Man kann relativ schnell von Sachen in Abhängigkeit kommen, ohne dass man es eigentlich will. Und dieser Punkt hat extremen Tiefgang, wo auch ich merke, ich bin nicht immer nur von Gott abhängig. Ich wünschte mir's. Aber es ist auch für mich ein Lernprozess, immer mehr dort rein dürfen zu finden. Und das ist so eine wichtige Lektion, die Gott am Volk in der Wüste beibringen wollte. Ich versorge euch. Und zwar an allem, was ihr braucht und was ihr eben haben müsst. Und da ist meine Schlussfrage. Spürst du die Versorgung? Hast du Momente in deinem Leben, wo du ankommen kannst, wo du zur Ruhe kommen und wo du merkst, da ist Gott, jetzt ist er bei mir und sich einfach gut anfühlt. Ich möchte dich ermutigen, immer mehr von diesen Momenten in deinem Leben zu haben, weil es tut dir einfach gut, es füllt dich auf, es gibt dir Lebensfreude, es gibt dir all die Sachen, die verheißen sind in der Bibel. Also es lohnt sich extrem. Jetzt komme ich zum dritten und zum letzten Punkt und wir schauen uns ein Volk noch ein bisschen genauer unter die Lupe an. Und zwar das Volk Hebräer. Ich mache noch schnell einen kleinen Exkurs. Der Abraham war ein Hebräer. Der Mose ist ein Nachkomme von Abraham, ist darum wahrscheinlich auch ein Hebräer gewesen. Das ganze Volk, das in Ägypten in der Gefangenschaft war, hat man Hebräer genannt. Zu dem Zeitpunkt. Das heisst, die Hebräer sind ausgezogen. Wenn man jetzt Hebräer auf Hebräisch anschaut, dann bedeutet das Ephraim. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht. Wenn man die deutsche Bedeutung anschaut, dann heisst das der, der die Seite wechselt oder wo etwas hinter sich lässt oder wo sich aufmacht zu neuen Ufern. Wenn man jetzt das Volk anschaut, das Ägypten verlassen hat, hat als erstes das Rote Meer vor sich gehabt und hat nicht gewusst, wie kommen wir da rüber. Und durch ein riesen Wunder hat sich das Meer geteilt und das Volk ist über das Rote Meer gekommen und hat zum ersten Mal die Seiten gewechselt. Es hat zum ersten Mal sich zu neuen Ufern aufgemacht und es hat Sachen hinter sich gelassen. Dann ist die lange Reise gekommen, durch die ganze Wüste durch. Und dann sind sie wieder an einen Punkt gekommen, wo sie einen grossen Fluss vor sich hatten. Dort war es der Jordan. Der Jordan hat dazu mal Hochwasser gehabt. Und ich möchte euch auch die Verse noch kurz vorlesen, weil es einfach wirklich eindrücklich ist, wie das dort war. Wir sind jetzt im Josua Kapitel 3, Vers 14 bis 17. Nun brach das Volk auf, um durch den Jordan zu ziehen. An der Spitze des Zuges trugen die Priester die Bundeslade. Als sie ihre Füße ins Wasser setzten, der Jordan führte während der ganzen Erntezeit Hochwasser. Also da kommt man nicht drüber. Da staute sich der Fluss sehr weit oben bei der Stadt Adam in der Nähe von Zeratan. Dort richtete sich ein Damm auf. Und das Wasser, das zum Meer der Arab, dem Toten Meer, hinabfloss, verlief sich völlig. So konnte das Volk gegenüber von Jericho trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Die Priester blieben mit der Bundeslade Jahwes mitten im Flussbett stehen, bis die ganze Nation den Jordan überschritten hatte. Und dann ist der Zeitpunkt passiert, sie haben wieder als Volk ein Gewässer überquert. Sie sind wieder aufs andere Ufer gekommen und sie haben wieder einen Abschnitt hinter sich gelassen. Und plötzlich haben sie sich auf dem Boden befindet vom Land Israel. Und in dem Moment hat man sie das Volk Israel genannt und sie sind das verheißene Volk von Israel gewesen. Das ist aber nur möglich gewesen, weil sie zuerst eine lange, schwere Reise und Lektion durch die Wüste bekommen haben. Und ich sehe da so gewisse Parallelen in unserem Leben. Auch unser Leben ist nicht immer einfach. Auch unser Leben hat ganz viele Herausforderungen, wo man Sachen darf oder muss lernen. Und es hilft, wenn man die lernt und kann Verantwortung übernehmen in diesen Bereichen. Und wenn man aber treu ist und das macht, irgendwann werden auch wir wie ein Hebräer Zeiten vollkommen können wechseln. Wir werden irgendwann an einem anderen Ort sein und wir werden irgendwann in dieser Herrlichkeit von Gott sein und wir können sagen, das Alte haben wir hinter uns klar. Und das ist so das, was mir sehr geblieben ist und sehr tief in mein Herz hineingerutscht ist. Die Lernprozesse, die machen Sinn. All die Lektionen, die man im Leben lernt, das macht Sinn. Und man darf Schritt für Schritt vorwärts gehen. Und irgendwann darf man das hinter sich lassen. Irgendwann darf man sich zu neuen Ufern einlassen und man darf die Zeiten komplett wechseln. Jetzt darf die Band gerne wieder vorkommen. Und ich habe noch eine Folie mit Schlussfragen, die auch zusammenfassend sind. Der erste Punkt ist, wo du dir Namen darfst, Zeit dafür nehmen, an welchem Ort befindest du dich? Welchen Lernprozess bist du gerade am machen? Was beschäftigt dich? Was fordert dich raus? Was freut dich? Wo bist du gerade? Und dann habe ich noch zwei Fragen von Prinzipien von der Wüstenwanderung. Das erste ist, was soll ich heute tun? Was ist jetzt dran? Was ist das Nächste? Wie will ich anderen Personen Freude machen? Wie will ich mich von Gott relativ einfach in dieser Welt führen lassen? Und der zweite Punkt, von wem und was lasse ich mich versorgen? Was versorgt mich wirklich? Du darfst dieser Frage auch gerne länger nachgehen und dir mal überlegen, was ist das, was mich versorgt? Was ist das, was mir Identität gibt? Was ist das, was schlussendlich mich als Person zu der Person macht, die ich bin? Und darfst gerne da dranbleiben. Noch ein Tipp von mir, such dir einen Punkt aus. Das reicht in der Regel, du musst nicht alle miteinander durcharbeiten. Das sprengt oftmals so ein bisschen den Rahmen. Ich würde euch gerne einladen zum Aufstehen und ich würde noch beten. Und dann dürfen wir nochmal in einen Teil vom Worship eintauchen. Gott, wir wollen dir einfach Danke sagen, dass du gnädig bist und dass du treu bist. Dass du treu bist mit diesen Menschen, die du begleitest. Und ich würde dir Danke sagen, dass du in unseren Herzen wohnst. Und dass du dich bemerkbar machst in unserem Herz. Dass dein Segen fließt, wie wir es gesungen haben mit Let It Rain. Lass es regnen in unserem Herz von deiner Herrlichkeit. Und so danke ich dir, Gott, dass du unser Versorger bist. Ich danke dir, dass du in dieser Zeit zu uns redest, zu jeder Person einzeln und dass du uns Sachen aufzeigst, Prozesse, die wir dran sind, die uns bewegen, die uns beschäftigen. Und dass du mit uns zusammen durch den Prozess durchkommst. Ich danke dir vielmals, Gott, dass wir auf dich schauen dürfen Und dass du der bist, der den Takt angeben darf in unserem Leben. Und wir wollen dir einfach alle Ehre geben und sagen dir Danke. Amen.